Wir befinden uns im Jahre 1981 nach Christus. Ein neuer Band ist erschienen, sodass man wieder in die Erlebnisse von dem kleinen, schlauen Krieger Asterix und seinem großen, so gar nicht dicken, aber vielleicht ein bisschen kräftigen Freund Obelix sich mitnehmen lassen kann. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Doch damit es geht, müssen sie in dieser Ausgabe eine weite Reise machen, eine richtige Odyssee. Auf der Flucht vor römischen Truppen kommen Asterix und Obelix auch in die Nähe von Jerusalem. Und dort übernachten sie in einem Stall mit Ochs und Esel. Und der bibelkundige Leser erkennt sofort, auf was hier angespielt wird. Nämlich, was ist es? Wer sagt's? Wer traut sich? Na komm, das wisst ihr alle, auf was hier angespielt wird.
Bethlehem,
ganz genau. Steht sogar mit dabei, gell? Bethlehem, es wird angespielt auf die Geschichte von der Geburt Jesu im Stall von Bethlehem. Und es gibt noch eine Anspielung, wenn ihr mal die Sprechblase lest. Es ist schon wahr, uns mangelt nichts im Angesicht unserer Feinde. Psalm 23. So ist es, Psalm 23. Also das haben die Macher von dem Asterix-Heft damit nahegenommen. Und wenige Kilometer daneben kommt auch Jerusalem vor in diesem Asterix-Heft. Die Stadt, die zum Ziel von Reisenden aus allen Herren Ländern werden soll. Und dort gibt's einen Palast, wo gerade dem römischen Prokurator Bericht erstattet wird. Pontius Penatus, der hört sich die Lage an. Und dann lässt er sich eine Schüssel mit Wasser bringen und wäscht sich die Hände und entzieht sich gleichzeitig aus der Verantwortung. Er sagt, dafür bin ich nicht mal verantwortlich, nicht zuständig. Und der bibelkundige Leser weiß natürlich sofort, worauf hier angespielt wird. Nämlich, wer traut sich, auf was wird er angespielt? Na komm.
Pontius Pilatus.
Pontius Pilatus, genau, der heißt nämlich nicht Penatus in der Bibel, sondern Pilatus. Und er lässt sich auch eine Wasserschüssel bringen beim Prozess von Jesus, genau. Es ist eine Geste, die man ganz automatisch mit Pontius Pilatus verbindet. Es ist ein Gegenstand in der Passionsgeschichte, den wir heute ein bisschen näher in den Blick nehmen, diese Schüssel mit Wasser, die er sich bringen lässt. Und es ist eigentlich auch ein Satz, den man damit ganz automatisch mit diesem Pilatus verbindet, der aber witzigerweise im Evangelium, im Passionsbericht von Matthäus überhaupt nirgends steht. Also den sagt er gar nicht so und in den anderen Evangelien kommt diese Szene sowieso gar nicht vor. Wir verbinden diese Szene mit dem Satz, ich wasche meine Hände in Unschuld. Das ist ein Sprichwort geworden und das haben wir vorher auch schon miteinander so gebetet im Psalm 26 und genau darauf spielt der Pilatus auch an. Es ist nämlich ein jüdisches Sühneritual, dass man seine Hände wäscht und dass man damit seine Unschuld deutlich macht. Das hat damals der David schon getan, viele Jahre bevor es der Pilatus gemacht hat, hat David schon im Psalm 26 seinen Dank gegenüber Gott ausgedrückt, dass er unschuldig ist und dass er vor den Altar Gottes treten darf und hat es ausgedrückt, indem er sich die Hände gewaschen hat. Dass er damit das Recht hat, vor Gott zu kommen. Das hat er David auch nicht erfunden, sondern es gab es schon noch weiter davor. Der Ursprung von diesem Ritual findet man in 5. Mose 21. Kann man da nachlesen. Und da ist die Situation folgende. Da wird geregelt, was man machen soll, wenn draußen vor der Stadt irgendwo im Feld ein Ermordeter gefunden wird. Jemand, der erschlagen worden ist und man weiß nicht, wer es war. Und dann wird da geregelt, was dann die zuständigen Ortsvorsteher tun sollen, die Ältesten. Die sollen nämlich erstmal abmessen, welche Stadt ist am nächsten dran von dem Ort, wo man den Erschlagenen gefunden hat. Und die Stadt trägt dann die Verantwortung. Die trägt auch die Schuld von diesem Erschlagenen, obwohl sie gar nicht weiß, wer das war und obwohl sie es nicht selber gemacht hat. Trotzdem muss sie die Schuld tragen. Und dann wird erklärt, was dann für eine Möglichkeit gibt für die Stadt, dass diese Schuld gesühnt werden kann. 5. Mose 21 kann man das nachlesen und das tun wir jetzt mal. Da wird nämlich den Ältesten der Stadt, die dann Erschlagenen am nächsten liegt, wird gesagt, sie sollen die Hände waschen. Also erstmal sollen sie in ein Tal gehen, dort eine Kuh als Opfergabe bringen und dann über dieser Kuh die Hände waschen. Und dann sollen sie sagen, unsere Hände haben dieses Blut nicht vergossen und unsere Augen haben es nicht gesehen. Entsühne dein Volk Israel, das du, der Herr, erlöst hast. lege nicht das unschuldig vergossene Blut auf dein Volk Israel. So wird für sie die Blutschuld gesühnt sein. Das ist der Ursprung von diesem Sühneritual. Und das ist ein wichtiges Ritual. Das ist nämlich dazu da, dass dadurch die Schuld, die passiert ist, dass hier jemand getötet worden ist, die wird nicht einfach abgetan, die wird nicht einfach ignoriert oder wegerklärt. Das Ritual zeigt auf, dass wenn sowas Schlimmes passiert, dann muss man das ernst nehmen und dann ist auch diese Schuld da erstmal. Die kann man nicht einfach wegreden oder ignorieren. Die muss gesühnt werden. So ist das Denken in der Bibel. Wo Schuld passiert, muss Sühne auch passieren. Sonst bleibt die Schuld bestehen. Wenn man aber jetzt gar nicht weiß, wer es war, wer den erschlagen hat, dann kann auch nicht ein Einzelner diese Schuld sühnen. Dann trägt die Gemeinschaft von dem nächstgelegenen Ort diese Schuld als Gesamtes. Aber die bekommt jetzt einen Ausweg, dass sie diese Schuld nicht auf Dauer tragen muss, nämlich in diesem Ritual, dass sie diese Kuh opfert und dass sie dann mit diesem Händewaschen zeigt, ja, wir waren nicht schuld an diesem Tod von diesem Menschen und dadurch wird dann diese Schuld gesühnt. So regelt es 5. Mose 21. Und das Ritual war bei den Juden üblich. Das hat David gekannt und deshalb hat er es in seinem Psalm eingebaut, den wir vorher miteinander gesprochen haben. Und offenbar war es dann auch viel später so geläufig, dass sogar der Römer Pilatus das gekannt hat, dieses Ritual. Deshalb lässt er sich diese Waschschüssel bringen und wäscht öffentlich sichtbar seine Hände da drin. Das ist für die Juden, die da im Hof vor ihm stehen, ein klares Zeichen. Die verstehen sofort, was er damit ausdrücken will. Weil das ist nämlich ihre Sprache, die er da spricht mit diesem Symbol. Das ist ihre Kultur, das ist ihre Religion, die er hernimmt. Er nimmt das Ritual, das sonst sie, die Juden, durchgeführt haben, um sich von ihrer Schuld freizusprechen, wenn ihnen eine durch einen unbegründeten Mord aufgebürdet worden ist. Und das nimmt jetzt der Pilatus her und nimmt es für sich in Anspruch und sagt ihnen im Grunde, ich mache so, wie ihr es sonst auch machen. Ich will nicht schuld sein. Ich will diese langfristige Schuld nicht tragen. Und genau das ist der Punkt in diesem Ritual, was der Pilatus macht. Es geht darum, wer langfristig die Schuld für einen Getöteten trägt. Darum geht's dem Pilatus. Wir gucken mal rein, wie es der Matthäus berichtet. Ich lese uns die paar Verse mal aus Matthäus 27. Pilatus fragte sie weiter, was soll mit Jesus geschehen, dem angeblichen Christus? Da riefen sie alle ans Kreuz mit ihm. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen, fragte Pilatus. Doch die Menge schrie immer lauter, ans Kreuz mit ihm. Als Pilatus sah, dass er so nichts erreichte und dass der Tumult nur immer größer wurde, ließ er eine Schüssel mit Wasser bringen. Für alle sichtbar wusch er sich die Hände und sagte, ich bin am Blut dieses Menschen nicht schuldig. Die Verantwortung dafür tragt ihr. Die Menge erwiderte, ja, wir und unsere Kinder, wir tragen die Folgen. Pilatus steckt in einem Dilemma, denn er weiß genau, wenn er jetzt den Jesus hier freilässt, dann werden die Hohepriester einen Aufstand gegen ihn und gegen das römische Besatzungsregime anfangen. Und der Kaiser könnte ihn entmachten, weil eigentlich genau seine Aufgabe ist, dass es ruhig bleibt in Jerusalem. Das darf nicht passieren für ihn. Wenn er allerdings Jesus kreuzigen lässt, dann wird er auch schuldig, weil er dann einen Unschuldigen, einen Gerechten und auch wenn er selber nicht dran glaubt, den Sohn Gottes lässt er dann töten. Egal wie er sich entscheidet, er wird sich auf jeden Fall schuldig machen. Er wird Probleme kriegen. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Und jetzt hat auch noch seine Frau Claudia in der Nacht schlecht geträumt. Sie ist zu ihm hingegangen. Sie hat gesagt, du mit dem Jesus, da hast du besser nichts zu tun. Ich habe so schlecht geträumt wegen dem. Und Pilatus wird wahrscheinlich schlau genug gewesen sein, dass er gewusst hat, dass man besser auf seine Frau hört, wenn die sowas sagt. Und trotzdem geht er das Risiko nicht ein, die ranghohen Juden zu verärgern und sie gegen sich aufzubringen. Und deshalb in diesem Dilemma versucht er, in dieser kniffligen Lage da irgendwie rauszukommen, indem er einen dritten Weg sucht. Indem er öffentlich sichtbar mit diesem Händewaschen die Schuld von sich weist. Er will sich aus der Verantwortung herausmogeln. Er sagt mit diesem Ritual, ich will damit nichts zu tun haben. Ich will diese Schuld, die jetzt vom Tod Jesu, ich will die nicht auf mich auflasten. Ich halte mich für rein. Es geht bei dieser Geste, die der Pilatus da macht, nicht nur drum, um elegant irgendwie aus einer unangenehmen Situation zu kommen oder um sich ein unangenehmes Gefühl zu ersparen. Es geht in dieser Szene drum, wer langfristig die Schuld trägt. Wie geht man um mit einer Schuld, die langfristig auf einem zu lasten droht? Pilatus sagt, ich will damit nicht umgehen. Und er gibt dann aber den Befehl zur Kreuzigung Jesu. Und liebe Gemeinde, ich will uns mit uns heute Morgen mal ein bisschen Gedanken machen, was denn wir damit zu tun haben. Wie entkommen wir denn einer Schuld, die entweder schon lang auf uns liegt oder die droht, dass sie ganz lang auf uns liegen wird. Ich versuche es mal ein bisschen konkret zu machen. Ich habe 3 Beispiele, mit denen ich das mal so ein bisschen probiere. Beispiel 1. Wenn man im Ausland Menschen trifft aus anderen Ländern, wenn man da mit denen ins Gespräch kommt, wenn man sagt, dass man aus Deutschland kommt, dann kann man es öfters mal erleben, dass man da in Verbindung gebracht wird mit dem, was die Deutschen in den 2 Weltkriegen angerichtet haben. Das ist ganz interessant, wenn man mit anderen Menschen aus anderen Ländern spricht, dass die Verbindung ganz oft herstellen. Vielleicht ist es euch auch schon mal gegangen, wenn ihr im Ausland gesagt habt, ja, ich komme aus Deutschland und dann sofort diese Verbindung da war. Irgendwie ist da sowas wie eine Schuld da, die Vorfahren von uns auf uns gelegt haben und die wir bis heute zu tragen haben. Für die kann man nichts. Wir haben da nicht selber was verbrochen und trotzdem liegt es irgendwie wie auf uns. Wie werden wir so eine Schuld los? Werden wir die Schuld los, indem wir beteuern, naja, aber das waren doch andere Leute, ja? Wir sind doch selber gar nicht schuld. Wir waren damals ja noch gar nicht geboren. Und wir hätten das sicherlich auch nicht zugelassen damals. Bei solchen Sätzen, da drängt sich mir so ein bisschen der Verdacht auf, ist das nicht der Versuch, unsere Hände in Unschuld zu waschen? Das gab es damals ja auch schon. Die damals dabei waren, viele von denen haben gesagt, naja, wir haben ja gar nicht gewusst, was da alles hinter den Kulissen läuft, wie schlimm das wirklich ist. Ganz egal, ob das tatsächlich so ist oder nicht, es ist in gewisser Weise eine Übersetzung von, ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich will mit dieser Schuld nichts zu tun haben. Das ist mal ein Beispiel. Beispiel 2. Jedes Jahr werden in Deutschland nach offiziellen Schätzungen rund 100.000 Kinder abgetrieben. Und natürlich gibt es dafür sicherlich Gründe. Man darf die Situation von jemandem, der so eine Entscheidung trifft, niemals übergehen und auch nicht mit abstrakter Richtigkeit oder mit abstrakten Meinungen das einfach blattbügeln. Das wäre herzlos, wenn man das machen würde. Aber je mehr sich das Gewicht auf die Seite der Selbstbestimmung von den nicht werden wollenden Eltern legt und gleichzeitig von dem Schutz des Lebens, das eben noch nicht bis zur Geburt geschafft hat, weggeht, desto mehr frage ich mich schon, laden wir uns nicht hier klammheimlich eine Schuld auf? Machen wir hier zu einfach die Augen zu? Das wäre sogar noch weniger, als die Ältesten damals in der Stadt getan haben, wo in der Nähe ein unschuldig erschlagen auf dem Feld liegt. Die haben wenigstens versucht, mit der Schuld umzugehen, die entsühnen sich wenigstens. Ist es nicht Pilatus-like, wenn wir einfach so hinnehmen, dass jedes Jahr 100.000 Kinder das erdulden müssen? Und wenn wir uns überlegen, mit welchen Gründen wir uns als unschuldig darstellen, ist es nicht die Hände in Unschuld waschen? Oder zumindest so ähnlich? Beispiel 3. Man kann die Waschschüssel aufgreifen mit dem Blick auf das, dass wir uns der Verantwortung für die Klimaentwicklung herausmogeln wollen. Wird ja immer wieder auch getan. Wir wissen alle, wir kriegen es gesagt, was da wohl kommt. Und dann wird natürlich auch schnell betont, dass wir doch selber gar keinen großen Einfluss haben. Es muss mehr global angehen oder dass man die wirtschaftlichen Auswirkungen auch nicht ausblenden darf. Man will seinen Wohlstand ja auch erhalten. Oder dass das alles gar nicht so dramatisch ist, wie es gesagt wird. Oder dass die Welt doch eh irgendwann ihr Ende findet und vergehen muss. Das sind alles ordentliche Gründe. Und ich meine trotzdem, dass wir gerade bei diesem Thema, deshalb, weil wir spüren, dass es langfristige Auswirkungen haben könnte, was wir heute tun, dass wir das spüren, dass wir uns entweder schon schuldig gemacht haben oder dass wir uns gerade dabei sind, schuldig zu machen. Aber man will nicht auf ewig diese Schuld tragen. Und deshalb versucht man solche Pilatus-Auswege. Es waren jetzt mal 3 Versuche, 3 Beispiele, um zu überlegen, wie ist es eigentlich in unserem Leben, dass wir unsere Hände versuchen, in Unschuld zu waschen. Und vielleicht hast du in deinem Leben noch ganz persönlichere Beispiele, vielleicht noch viel treffendere oder bessere Beispiele bei dir in deinem Leben und in deiner Familie, wo du mit langfristiger Schuld schon lange zu tun hast oder wo dich das schon lange begleitet. Es geht mir gar nicht darum, irgendjemand Vorwürfe zu machen heute Morgen. Ich will mit den Beispielen das zeigen und uns dafür sensibilisieren ein bisschen, dass wir manchmal ganz ähnlich wie der Pilatus versuchen, uns mit solchen Waschschüsselritualen uns Schuld ersparen zu wollen. Dass wir ganz schön kreatives Potenzial da drin haben, uns selber rechtfertigen zu wollen. Uns selber frei zu sprechen und selber ein ruhiges Gewissen zu machen oder uns aus der Verantwortung zu nehmen. Und da müssen es gar nicht die Riesenthemen sein, die ich jetzt gerade aufgemacht habe. Es können auch ganz alltägliche Sätze sein. Mir fallen da zum Beispiel manchmal Sätze ein, wie wenn jemand sagt, ach komm, jetzt schaffen wir mal ein bisschen an der Steuer vorbei. Ja, das machen wir am Finanzamt vorbei. Die rechnen, das rechnen wir unter der Hand ab. Ja, den Reichen, den macht man immer Schlupflöcher und von den Kleinen holt sich der Staat. Da kann man doch auch mal ein bisschen an der Steuer vorbei schaffen. Das könnte auch schon sowas sein. Ja, ich mache mir ein reines Gewissen. Oder wenn jemand sagt, naja, ich bin halt ehrlich und grad raus. Besser, man sagt es den Leuten ganz direkt ins Gesicht, dann weiß man auch, woran man ist. Kann ich doch nichts dafür, dass ich so bin. Ich bin halt so. Das fällt mir manchmal auf, dass solche ich bin halt so Sätze, das sind so ein bisschen Versuche, dass man sich selber alles erlaubt oder sich zumindest rechtfertigt, warum etwas, das nicht gut war, so gekommen ist. Ich bin halt so. Das sagt im Grunde ja nichts anderes wie, naja, ich halte mich eigentlich für unschuldig und bin auf jeden Fall nicht willig, was daran zu ändern, wie ich bin. Und da merkt man schon, dass man sich damit eigentlich eher selber was vormacht, als dass man sich damit von der Schuld freisprechen kann. Selbst wenn man tatsächlich so ist, könnte man sich ja anders verhalten. Und selbst wenn man so ist, macht es ja nicht besser, wenn man das nächste Mal wieder genau den gleichen Fehler macht. Es können auch andere Sätze sein, so wie, wenn man sich sagt, ich kann das nicht. Das stimmt natürlich manchmal. Man kann manche Sachen natürlich nicht. Und trotzdem hat so ein Satz auch das Potenzial, dass er uns zur Selbstrechtfertigung wird. Ja, wenn man zu schnell sagt, naja, das kann ich nicht und es so abtut. Mir geht's halt morgen drum, euch ein bisschen aufmerksam zu machen, wo ihr selber in eurem Leben das findet, wo ihr euch selber rechtfertigt, wo ihr euch selber freisprecht vielleicht von was und sagt, naja, die Schuld muss ich mir nicht auflaschen. Ich bin nicht schuld, sagt der Pilatus, oder er will nicht schuld sein, er will die Schuld nicht auf sich nehmen, er will sich der Verantwortung entziehen. Aber auch wenn die ranghohen Juden in seinem Hof, wenn die bereitwillig sagen, naja, wir tragen die Schuld, wir und die Nachfahren, die nach uns kommen, wir übernehmen diese Schuld über Generationen, trotzdem kommt der Pilatus da nicht raus. Denn letztlich ist doch er, der in der Verantwortung steht, er ist es, der die Entscheidung fällen muss und er trifft sie dann auch. Er entscheidet, dass Jesus gekreuzigt wird und es ist auch kein Versehen, dass wir im Glaubensbekenntnis bis heute sagen, Jesus hat gelitten unter Pontius Pilatus. Da steht nicht drin, er hat gelitten unter den ranghohen Juden damals. Er hat gelitten unter Pontius Pilatus. Auch wenn er sich selber freisprechen möchte, er macht sich schuldig. Und das ist der Unterschied von Pilatus zu den Ältesten der Stadt im Alten Testament. Die waren nämlich tatsächlich unschuldig und wollten trotzdem mit dieser Schuld umgehen, die da auf ihnen lastet. Pilatus, der hält sich nur für unschuldig. Der redet sich das ein. Für den ist die Waschschüssel und dieses Ritual, dass er öffentlich sich die Hände in Unschuld wäscht, nur ein Symbol, eine Selbstrechtfertigung und letztlich auch in gewisser Weise eine Illusion. Man kann Verantwortung nicht einfach wegwaschen. Man kann sie nicht einfach wegspülen. Genauso wenig, wie man die Corona-Pandemie einfach durch perfektes Händewaschen wegspülen kann. So leicht geht's nicht. Aber es gibt einen anderen Weg, mit Schuld umzugehen. Und der hat auch mit einer Waschschüssel zu tun. Wir haben es gehört, die Schriftlesung vorhin. Jesus steht beim Abendmahl vom Tisch auf, er legt den Mantel ab, er bindet sich das Tuch um, gießt dann Wasser in eine Schüssel und dann beginnt er den Jüngern die Füße zu waschen. Und sogar ganz vorsichtig trocknet er sie ab mit einem Tuch, das er umgebunden hat. Und so geht er einen vor anderen durch und wäscht ihm die Füße. Und dann kommt er zu Petrus und für den ist es eine Herausforderung. Der kann das nicht so richtig annehmen, dass Jesus ihm jetzt die Füße waschen soll. Er sagt, es ist doch völlig falsch. Du sollst mir nicht die Füße waschen. Eigentlich müsste ich doch der sein, der dir die Füße wäscht. Eigentlich müsste ich doch selber mir die Füße waschen. Das ist doch eigentlich meine Aufgabe, nicht deine. Und Jesus sagt, doch, das muss sein, auch wenn du es jetzt noch nicht verstehst. Denn sonst hast du keinen Anteil an mir. Für die ewige Gemeinschaft ist es wichtig, dass du dich von mir reinwaschen lässt. Du bist ganz rein, wenn du von mir gewaschen wirst. Für Petrus ist es eine Aufgabe, das zuzulassen, dass Jesus ihn waschen darf, dass er vor ihn hinkniet und ihn wascht. Aber es ist eben entscheidend, dass Jesus das tut und nicht wir selber. Nicht unsere kreativen Selbstversuche machen uns rein und frei von Schuld. Das sorgt höchstens dafür, dass wir denken, wir wären nicht verantwortlich. Liebe Gemeinde, die beiden Waschschüsseln in der Passionsgeschichte sind unterschiedliche Waschschüsseln. Pilatus nimmt die Waschschüssel her, weil er zeigen will, dass er sich selber rechtfertigt, dass er sich selber freispricht, dass er sich selber eben die Hände auch wäscht. Dagegen ist die andere Waschschüssel, die Jesus in der Hand hält, eine, von der man sich waschen lässt. Petrus muss sich von Jesus die Füße waschen lassen. Er muss sich rechtfertigen lassen. Er muss sich freisprechen lassen von seiner Schuld. Er muss es annehmen. Er kann nichts dafür tun, obwohl er, so wie Petrus eben ist, gerne selber was dazu beitragen würde und selber sogar meint, es wäre sogar besser, wenn er es selber tun würde. Es geht nicht. Frei von Schuld werden wir. Wir können uns nicht selber frei machen von Schuld. Und es ist ganz interessant, dass Jesus in dieser Geschichte sagt, ihr seid alle rein, bis auf einen. Damit meint er Judas. Der ist deshalb nicht rein, weil er selber für Gerechtigkeit sorgen will. Weil er selber rausgeht und Jesus den Römern verrät. Weil er selber das Heft des Handelns in die Hand nimmt. Petrus lernt, ich muss mich Jesus übergeben. Das ist der Weg, dass wir frei werden von Schuld. Auch für die Schuld, für die wir gar nichts können. Auch dafür ist Jesu Freisprechen da. Gott gibt uns eine Möglichkeit, dass wir frei werden, so wie es damals im Alten Testament schon war, von der Schuld, für die man gar nichts kann. Und deshalb dürfen wir Jesus das hinlegen, auch das, was in unserem Land schon an Grausamen verbrochen worden ist. Es ist besser, wenn wir es ihm hinlegen, als dass wir uns aus der Verantwortung ziehen wollen. Und es ist auch für die Zukunft besser, wenn wir sagen, ja, Jesus, in unserem Land ist schon wirklich viel auch Schlimmes passiert, Unrecht passiert. Es ist besser für die Zukunft, wenn wir das so sagen, als wenn wir sagen würden, naja, das ist ja schon lange her und das kann heute gar nicht mehr passieren und so weiter. Jesus hinlegen und sagen, ja, es ist so. Wir bekennen das. Oder wir dürfen vor Jesus eingestehen, wo unser Umgang mit der Schöpfung unverantwortlich ist. Das ist weitsichtiger, als wenn wir versuchen würden, dass wir die Zukunft der Welt selber in die Hand nehmen, dass wir es ohne den Schöpfer geregelt kriegen, dass wir als höchstes Ziel ausgeben, dass diese Welt doch möglichst ewig bestehen bleiben soll. Nee, wir kommen nicht dran vorbei zu sagen, wir machen da Fehler. Wir werden unsere Verantwortung, die du uns gegeben hast, im Schöpfungsauftrag, wir werden der an manchen Stellen nicht gerecht. Wir legen es in deine Hand, wasch du uns rein. Oder wir dürfen dem Gottessohn auch das hinlegen, wo ungeborenen Schuld geschieht. Es ist ehrlicher, dass wir daran leiden und dass wir es einsehen, dass wir auch da unsere Verantwortung nicht gerecht werden, dass wir vielleicht zu viel schweigen, anstatt zu erklären, dass Kinder im Bauch ihrer Mutter ja noch keine richtigen Menschen sind und keine Würde haben und kein Lebensrecht haben. Damit würden wir uns was vormachen. Legen wir es doch Jesus hin. Wir dürfen ihm das hinlegen. Wir dürfen es ihm in die Hände geben. Wir dürfen ihm das sagen, auch das, wo wir persönlich im Umgang miteinander, auch im Reden übereinander schuldig geworden sind. Wir dürfen es ihm in die Hand legen, was wir persönlich schon so lange mit uns rumtragen. Wir dürfen es ihm abgeben, wo wir uns, egal wie wir uns entscheiden, so oder so schuldig machen. Leg's in seine Hand, auch wenn es vielleicht gar nicht so leicht ist, das Jesus hinzulegen und es aus der eigenen Hand zu geben. Für den Petrus ist es ein Projekt, aber es ist gleichzeitig eine ganz wichtige Chance, weil es der Ausweg ist, wenn man so schuldlos wird, weil so uns geschenkt ist, dass die Schuld nicht auf ewig auf uns liegt. Und wenn wir es ihm hinlegen, dann ist es nicht, dass wir uns der Verantwortung entziehen. Man könnte ja auch sagen, naja gut, jetzt sagen wir, Jesus, mach du mal, dann habe ich es ja schon los. Darum geht's nicht. Es ist nicht darum, dass wir es uns selber leicht machen. Es ist nicht leicht, dass wir es ihm in die Hand legen. Es ist kein Rausmogeln aus der Verantwortung, sondern Jesus kann uns genauso auch wieder in die Verantwortung rufen. Da hinzuhören und zu sagen, ja, sag uns, wo wir auch Verantwortung übernehmen, wo wir auch was ändern müssen, das gehört ja genau dazu, wenn wir das in die Hände Jesu legen. Entscheidend ist, Jesus ist der, der uns reinwäscht. Er ist der, der die Schuld von uns nimmt, nicht wir selber. Gerecht gesprochen kann man nur werden. Das kann man sich nicht selber machen. Auch vor Gericht kann sich keiner selber freisprechen. Man kann nur freigesprochen werden. Und liebe Gemeinde, ich möchte euch einfach das heute mitgeben. Guckt mal in eurem Leben drauf, vielleicht in der kommenden Woche, wo ihr diese Waschschüsseln findet. Und unterscheidet in eurem Leben diese beiden Waschschüsseln. Und da, wo ihr so eine Waschschüssel entdeckt, wo ihr eine hernimmt wie der Pilatus, wo ihr vielleicht irgendwas dazu hernimmt, dass ihr sagt, naja, da bin ich dann, da rechtfertige ich mich selber damit. Da lasst es besser bleiben, weil damit täuscht man sich eher selber. Aber da, wo ihr die Waschschüssel Jesu findet, da, wo ihr euch Jesus in seine Hand gebt, auch mit dem, was schwer ist in eurem Leben, was auch ein Unrecht ist in eurem Leben, da lasst ihn machen. Da widersetzt dich ihm nicht. Da sei wie der Petrus, der es zulassen kann, dass Jesus die Sache in die Hand nimmt. Wir befinden uns im Jahr 2021 nach Christus. Die ganze Menschheit ist von dem Drang besetzt, sauber dastehen zu wollen, und dafür tut jeder auch das, was er dafür tun kann. Die ganze Menschheit? Nein. Ein von unbeugsamen Jesus-Nachfolgern bevölkertes Häuflein hört nicht auf, diesem Drang Widerstand zu leisten. Und damit das geht, haben sie in der Predigt heute eine gedankliche Reise bis nach Jerusalem gemacht. Und dort haben sie zwei Waschschüsseln entdeckt. Und sie haben gesagt, sie geben sich in die Hand Jesu und lassen sich von ihm Reinigung schenken. Und als sie zurückkehren, da ist es fast schon Mittagszeit. Und so wie es üblich ist, feiern sie ein freudiges Bankett. Und es ist fast so, als wäre Jesus direkt bei ihnen und würde mit am Tisch sitzen. So erleben sie das. Und daraus ziehen sie die unerschöpfliche Kraft, fast wie in einem Zaubertrank, der sie ausrüstet für alle Abenteuer, die dann noch auf sie zukommen. Amen.